Deutschlandfunk Nova. Update.
Erwin Sellering hat aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt von seinem Amt als Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern angekündigt.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat heute bestätigt, dass der Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern wegen einer Krebserkrankung alle seine Ämter abgibt. Der Rückzug Sellerings hat knapp 4 Monate vor der Bundestagswahl auch Auswirkungen auf die SPD in Berlin. Denn dort müssen jetzt einige Posten umbesetzt werden. Was genau sich tut, das ist jetzt das erste Thema im Update. Ich bin Amelie Fröhlich. Schönen guten Abend.
Update.
Bei der SPD dreht sich das Personalkarussell. Der Anlass ist allerdings ein trauriger. Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und braucht umgehend eine intensive Therapie. Er selbst äußerte sich heute so:
Ich bin ja erst vor kurzem als Ministerpräsident wiedergewählt und hatte noch viel vor in den nächsten Jahren. Und deshalb sehe ich mit großem Bedauern, dass das jetzt nicht mehr möglich ist.
Bei vielen Politikern, vor allem bei denen der SPD, ist die Bestürzung groß. SPD-Kanzlerkandidat Schulz etwa zeigte sich heute betroffen.
Wir sind auch jetzt in diesem Moment in voller Solidarität bei ihm und wir drücken ihm die Daumen, dass der schwere Kampf, den er jetzt aufgenommen hat, erfolgreich sein wird. Ich hoffe das jedenfalls von ganzem Herzen für ihn und für uns alle.
Sellering war fast 9 Jahre lang Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Der 67-Jährige selbst hat für seine Nachfolge als Regierungschef und SPD-Landesvorsitzender Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ins Spiel gebracht. Ein Vorschlag, der bei allen gut ankam und auch umgesetzt werden soll. Das hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann bestätigt.
Ich freue mich, dass Manuela Schwesig die Verantwortung in Mecklenburg-Vorpommern übernimmt. Wir verlieren mit ihr eine unglaublich durchsetzungsstarke und erfolgreiche Ministerin hier in Berlin. Das ist eine Schwächung des Kabinetts, aber sie ist eine hervorragende Ministerpräsidentin für Mecklenburg-Vorpommern.
Thomas Oppermann hat es angesprochen, durch den Wechsel von Manuela Schwesig nach Mecklenburg-Vorpommern fehlt sie der Bundes-SPD in Berlin. Trotzdem war für Schwesig selbst direkt klar, dass sie für Sellering einspringt.
Selbstverständlich bin ich bereit, in dieser Situation Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich an dieser Stelle auf mich verlassen.
Wer für Manuela Schwesig ins Bundesfamilienministerium rückt, steht auch schon fest. Es ist die bisherige Generalsekretärin Katharina Barley. Das bedeutet natürlich auch, ein neuer Generalsekretär muss her. Diesen Posten übernimmt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hubertus Heil. SPD-Kanzlerkandidat Schulz setzt auf seine Erfahrung, denn Heil war schon mal von 2005 bis 2009 Generalsekretär der SPD.
Hubertus Heil ist ein erfahrener Wahlkämpfer, der unmittelbar und ohne jede weitere Vorbereitung in die Organisation einsteigen kann. Aber Hubertus Heil steht natürlich auch für Innovation, für wirtschaftlichen Fortschritt und für die Zukunftsorientierung der Politik.
Hubertus Heil ist als neuer Generalsekretär jetzt der wichtigste SPD-Wahlkampfmanager für die bevorstehende Bundestagswahl im September.
Was sonst noch wichtig war?
In Brandenburg ist ein 17-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. Dazu Innenminister Karl-Heinz Schröter.
Wir sind in der letzten Nacht durch Polizeibehörden anderer Bundesländer darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Flüchtling aus Syrien wohl ganz offensichtlich einen Selbstmordanschlag geplant hat.
Der 17-jährige Terrorverdächtige soll sich in einer Nachricht an seine Mutter eindeutig zu den Anschlagsplänen geäußert haben. Darin schrieb er offenbar, er sei dem Dschihad beigetreten und wolle sich verabschieden. Wie konkret die mutmaßlichen Pläne waren, ist unklar. Der junge Syrer wurde in der Uckermark unweit von Berlin gefasst. Nach bisherigen Erkenntnissen war er 2015 illegal nach Deutschland eingereist und als Asylbewerber registriert worden. Seit letztem Jahr lebte er in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ob auf dem Bahnhof, in der Bücherei oder auf dem Marktplatz, an all solchen Orten in Europa soll es in Zukunft häufiger möglich sein, kostenlos im Netz zu surfen. Vertreter der EU-Staaten und der wichtigen EU-Institutionen haben sich darauf geeinigt, dass die Europäische Union tausende Hotspots finanziell fördern soll. Geplant ist, dass dafür 120 Millionen Euro bereitgestellt werden. Für das Förderprogramm können sich bis zu 8000 Gemeinden bewerben. Wer ausgewählt wird, muss die kostenlosen Hotspots für mindestens 3 Jahre zur Verfügung stellen. Noch ist das Ganze erstmal eine Einigung. Die EU muss das noch offiziell bestätigen. Es ist noch nicht mal 3 Tage her. Da hat Borussia Dortmund den DFB-Pokal gewonnen.
Es ist natürlich sensationell, dass so viele Leute auf der Straße sind. Verstehst du dann erst richtig, dass du was Großes geschafft hast.
Am Sonntag bei der Pokalfeier war BVB-Trainer Thomas Tuchel noch ganz euphorisch. Jetzt ist er seinen Job los. Und das, obwohl Dortmund mit ihm den ersten Titel seit 5 Jahren gewonnen hat. Der Verein und auch Tuchel bestätigten die vorzeitige Trennung. Tuchel twitterte:
Ich bin dankbar für 2 schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht.
Die Trennung stand schon seit einigen Wochen im Raum. Das Verhältnis zwischen der BVB-Führung und Tuchel galt als zerrüttet. Heute fand das entscheidende Gespräch statt. Nach Angaben der Bild-Zeitung dauerte es nur rund 20 Minuten. Vor allem zwischen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Tuchel gab es schon länger Spannung. Tuchel hatte unter anderem öffentlich kritisiert, dass seine Mannschaft am Tag nach dem Bombenanschlag gegen den AS Monaco in der Champions League antreten musste. Er warf Watzke vor, ihn nicht gut genug informiert zu haben. Watzke bestritt das. Auch er meldete sich heute zu Wort in einem offenen Brief. Watzke schrieb, zwar seien in den 2 Jahren unter Tuchel sportliche Ziele erreicht worden, aber man habe sich in der Zeit aufgerieben. Die Führung habe keine Grundlage mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gesehen. Wer Tuchels Nachfolger wird, ist noch unklar. Experten spekulieren, dass es Lucien Favre werden könnte. Der frühere Gladbach-Trainer hat aktuell einen Vertrag in Nizza.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Tuchels Entlassung stößt im Netz auf viel Kopfschütteln. Liz twittert: Ich kann und werde das wohl nie verstehen. Danke für 2 super tolle Jahre. Danke für den Pokalerfolg. Alles Gute. Und Natascha schreibt: Jona 7 fragt, warum gekündigt wird, obwohl der Job gut gemacht wird. Warum man sich dann überhaupt anstrengen sollte. Danke, BVB. Und Schalke-Fan Andreas Ketteler meint auf Facebook: Nachdem wir Schalker damals Mirko Slomka auf dem 2. Tabellenplatz und im Viertelfinale der Champions League entlassen haben, ist nun endlich Dortmund der größten Warnstep der Liga. Vielen Dank. Hafensänger sieht die Entlassung auf Twitter nicht so kritisch. Menschlich passt Tuchel nicht. Lasst uns Favre holen. Holger Buchheim schreibt auf Facebook: Die wirklichen Interna kennen wir nicht, aber da kochte in den letzten Monaten einiges hoch, das zu dem Verwürfnis führte. In Mainz wundern sich viele, dass es so lange mit Tuchel geklappt hat.
Was noch wichtig wird:
Dürfen Eltern nach dem Tod ihres Kindes auf dessen Facebook-Konto zugreifen? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens in Berlin. Eine Mutter hat geklagt. Sie will die genauen Todesumstände ihrer 15-jährigen Tochter aufklären und erhofft sich Hinweise vom Facebook-Konto ihres Kindes. Aber das soziale Netzwerk verweigert ihr den Zugriff und verweist auf den Datenschutz. Sehr wahrscheinlich morgen soll in dem Berufungsverfahren eine Entscheidung verkündet werden. Experten sprechen vom deutschlandweit ersten Verfahren über die Vererbbarkeit eines Facebook-Kontos. In den Beziehungen zu den USA knirscht es, seit Donald Trump Präsident ist. Möglicherweise führt das dazu, dass das Verhältnis zu anderen Ländern wieder enger wird. Heute hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin mit dem indischen Premier getroffen. Beide diskutierten über Wirtschaftsfragen und beschlossen eine engere Zusammenarbeit, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz. Morgen empfängt Merkel Chinas Ministerpräsident. Weil die US-Regierung ihre Wirtschaft stärker vor Importen aus dem Ausland schützen will, scheint China gezielt den Kontakt zu anderen Partnern zu suchen. Dazu zählt neben Deutschland auch die Europäische Union. Passend dazu findet übermorgen in Brüssel ein EU-China-Gipfel statt.
Und sonst in der Welt?
In Frankreich wurden zum ersten Mal größere Mengen Captagon entdeckt, eine Aufputschdroge, die vor allem in Syrien weit verbreitet ist. Sie wird auch die Droge des Syrien-Konflikts genannt oder Dschihadistendroge. Mehrere Selbstmordattentäter sollen die Pillen vor Anschlägen eingenommen haben, auch die Terroristen von Paris. Jetzt hat der französische Zoll mitgeteilt, dass schon zu Beginn des Jahres insgesamt 135 Kilo der Droge in Stahlgussformen beschlagnahmt wurden, die aus dem Libanon stammten. Eine der Gussformen, in denen die Tabletten versteckt waren, sollte offenbar über Tschechien nach Saudi-Arabien geliefert werden. Der Marktwert liegt bei geschätzt 1,5 Millionen Euro. Die 3 Mädels der indonesischen Band VOB sehen nicht ganz so aus, wie man sich eine typische Heavy-Metal-Band vorstellt. Alle 3 tragen einen Hijab, also ein Kopftuch, das auch den Hals bedeckt. Ihre Musik wollten sie nutzen, um das Klischee zu widerlegen, dass muslimische Frauen unterwürfig sind und keine Stimme haben. Kopftuch zu tragen sollte für unsere Heavy-Metal-Karriere kein Hindernis sein, sagte die 16-jährige Sängerin der Nachrichtenagentur Reuters. 90% der rund 250 Millionen Einwohner in Indonesien sind Muslime. Die meisten praktizieren einen moderaten Islam. In ihrem Heimatort ist die Band überwiegend anerkannt. König gegen King. Der belgische König Philippe ist not amused über eine Werbeaktion der Imbisskette Burger King. Die hatte dazu aufgerufen, zwischen dem Monarchen und ihr zu wählen. Und dafür nutzte sie ein Foto des 57-Jährigen. Burger King hatte aber laut einem Palastsprecher nicht um Erlaubnis gebeten, das Foto für ihre Werbung zu nutzen. Und wenn, so der Sprecher, wäre die nicht erteilt worden, weil es sich um eine streng kommerzielle Nutzung handle. Diese Position des Königshauses wurde der Imbisskette telefonisch mitgeteilt. Eine Klage werde nach Angaben des Sprechers derzeit noch nicht in Betracht gezogen. Burger King hat den ersten Kontakt bestätigt und bezeichnete ihn als herzlich und konstruktiv.
Wissensnachrichten.
Aluminium ist ja super praktisch, unter anderem um Essen zu verpacken, zum Beispiel wenn man sich beim Inder an der Ecke ein Curry kauft. Aber geht dabei auch Aluminium ins Essen über? Das wollte das Bundesinstitut für Risikobewertung wissen und hat deshalb einen Test gemacht. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten hat sich die Ergebnisse angeguckt. Und wie sieht's aus?
Ja, es sieht leider so aus, dass Aluminiumionen tatsächlich ins Essen übergehen können, wenn Essen in unbeschichteten Aluminiumschalen verpackt wird. Vor allem dann, wenn es länger darin warm gehalten wird. Und das passiert vor allem in Schulen, Kitas oder in Seniorenheimen.
Und wie genau kommen diese Aluschalen da zum Einsatz?
Das Essen wird in vielen Gemeinschaftseinrichtungen schon ziemlich lange in solchen Aluschalen aufbewahrt, und zwar bei unterschiedlichen Temperaturen. Also nach dem Kochen wird das Essen abgefüllt, dann schnell runtergekühlt, innerhalb von weniger als 1,5 Stunden auf 3 Grad. Dann darf es bis zu 3 Tage lang kühl gelagert werden, anschließend wieder erhitzt werden und 2 Stunden warm gehalten werden. Das Ganze nennt sich Cook-and-Chill-Verfahren, also Kochen und Kühlen. Und wie das genau abzulaufen hat, das ist sogar DIN genormt, damit eben in Sachen Lebensmittelhygiene nichts schief gehen kann.
Tut es aber doch, oder? Also wenn zum Aufbewahren unbeschichtete Aluschalen benutzt werden?
Ja, unhygienisch ist es erstmal nicht, aber wie die BfR-Untersuchung zeigt, geht das Aluminium aus den Schalen eben ins Essen über. Vor allem im letzten Schritt dieses Cook-and-Chill-Verfahrens beim Warmhalten. Da wurden teilweise 20 bis 28 Milligramm Aluminium pro Kilo Lebensmittel aufgenommen, was deutlich über dem Grenzwert liegt, den die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt. Der liegt nämlich bei 5 Milligramm pro Kilo Lebensmittel.
Ist dann das Essen aus solchen unbeschichteten Aluschalen gefährlich?
Das kann man jetzt so auch nicht sagen, weil es kommt eben auch darauf an, ob du täglich solches Essen isst oder nur manchmal. Die Behörden haben Grenzwerte für Aluminium in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen festgelegt, weil es in Tierversuchen Hinweise auf gesundheitliche Effekte gegeben hat. Und unter ganz bestimmten Umständen kann Aluminium das Gehirn schädigen und zum Beispiel Alzheimer verursachen oder eben vielleicht auch Krebs. Da streiten sich die Wissenschaftler aber noch. Die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sagt jedenfalls, 1 Milligramm Aluminium pro Kilo Körpergewicht in der Woche ist okay.
Also sagen wir mal, ich wiege 60 Kilogramm, dann kann ich 60 Milligramm Aluminium pro Woche zu mir nehmen.
Genau, nur ist Aluminium eben in vielen Lebensmitteln eh schon drin, zum Beispiel in Gemüse, Salat oder Backwaren. Und wenn du dann auch noch zusätzlich jeden Tag warmes Essen aus Aluschalen isst, die eben dieses Cook-and-Chill-Verfahren durchlaufen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese empfohlenen Grenzwerte überschreitest, ziemlich hoch. Aber ob es gesundheitsschädlich ist, das ist wie gesagt nicht erwiesen.
Beim Rauchen ist das ganz anders. Da streitet keiner mehr darüber, dass das auch wirklich ungesund ist.
Stimmt. Und weil ja morgen Weltnichtrauchertag ist, hat die Weltgesundheitsorganisation einen neuen Bericht veröffentlicht. Und daraus geht nicht nur hervor, dass jedes Jahr mehr als 7 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben, sondern es geht auch um Umweltfragen. Zum Beispiel darum, dass jeden Tag 10 Milliarden Zigarettenstummel einfach in die Gegend geworfen werden. In den Städten machen Zigarettenstummel 40% des Straßenmülls aus. Und das ist nicht nur blöd, weil das scheiße aussieht, sondern auch, weil darin in diesen Zigarettenstummeln laut WHO bis zu 7000 Chemikalien stecken, die dann eben auch im Grundwasser landen.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, Sport im Klassenzimmer.
Genau, in Bremen hat eine 5. Klasse ausprobiert, wie das so ist, während des Unterrichts auf einem Ergometer zu sitzen und in die Pedale zu treten.
Interessant, warum?
Damit die Kinder nicht so hibbelig sind. Sie sollen sich auf dem Ergometer abreagieren können und dadurch dann aktiver am Unterricht teilnehmen.
Und das hat funktioniert.
Sogar so gut, dass das Ganze jetzt in noch mehr Klassen der Schule zum Einsatz kommen soll. Und in Aschaffenburg gibt es auch schon ein Gymnasium, das solche Ergometer nutzt. Und in Österreich gibt es das Ganze sogar schon seit 10 Jahren.
Wahnsinn. Danke, Kerstin Luskowski.
Wetter.
Es bleibt gewittrig in einem dicken Streifen in der Mitte Deutschlands. Da kann es teilweise auch immer noch Unwetter geben. Sonst ist es heute Abend häufig trocken. Morgen ist es fast überall sonnig mit Wolken im Wechsel. Nur südlich der Donau bleiben die Schauer und Gewitter. Dazu nicht mehr ganz so heiß, 17 bis 27 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.